da ich noch ein stilles Kind war und von dem allem, was uns umgibt, nichts wusste, war ich da nicht mehr als jetzt? Nach all den Mühen des Herzens und all dem Sinnen und Ringen.
Die bruchlose Ganzheit der Kindheit bekommt früh Risse. Wie schon der leibliche Vater, stirbt auch der geliebte Stiefvater im besten Alter. Die Mutter, eine Pfarrerstochter, wünscht, dass der älteste Sohn geistlicher wird. Also tritt Friedrich Hölderlin 1788 mit 18 Jahren in das evangelische Stift in Tübingen ein.
Das Tübinger Stift muss man sich vorstellen als eine in sich geschlossene Schule, untergebracht in einem alten Klostergebäude, mit einer hervorragenden Ausbildung, zunächst mal in der Philosophie und dann in den theologischen Fächern, die unterrichtet wurden, von ausgezeichneten Lehrern.
Erklärt Friedrich Vollhardt, Professor für Germanistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Elite-Schüler des Tübinger Stifts diskutieren auch die revolutionären Ideen Immanuel Kants, dessen Kritik der reinen Vernunft gerade vor ein paar Jahren erschienen ist. Das epochale philosophische Werk bringt die traditionelle Theologie in Bedrängnis. Denn laut Kant gibt es keinen schlagenden Beweis für die Existenz Gottes.
Und genau diesen revolutionären Umbruch, kann man sagen, erlebten die jungen Stiftler, eben auch Hölderlin, mit in diesen Jahren.
Zu Hölderlins Studienkollegen gehören der etwas jüngere Friedrich Schelling und der gleichaltrige Georg Wilhelm Hegel. Eine Zeit lang teilen sich die drei sogar eine Stube. Hölderlin folgt den Freunden bald in der Ansicht, dass die Vernunftreligion Kants dem Schriftsinn der Bibel vorzuziehen sei. Auch wenn er sich weiterhin im Predigen übt, Pfarrer zu werden, kommt nun nicht mehr in Frage.
Er ist durch die kantische Philosophie gewohnt zu prüfen. Also, dass alles vor den Richterstuhl der Vernunft muss, das ist, was die umgetrieben hat.
Johann Kreuzer ist Professor für Philosophie an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Statt Bevormundung, Selbstbestimmung. Vor allem im Denken, lautet die Parole. Selbstverständlich kennen die jungen Stiftler auch die aufklärerischen Schriften Jean-Jacques Rousseaus.
Rousseau, der Contrat social, beginnt mit dem Satz, der Mensch ist frei geboren und liegt überall in Ketten.
Hölderlin und seine Freunde begeistern sich für die Ideale der Französischen Revolution.
Also man nahm die Französische Revolution als den Beginn eines Erneuerungsprozesses wahr. Das hat sich sehr schnell geändert.
Im Herbst 1789, ein paar Monate nach der Erstürmung der Bastille, verschärft der Landesherr die Statuten des Stifts. Und in Paris finden bald Hinrichtungen statt. Die Revolutionsregierung radikalisiert sich. Sie verbreitet Angst und Schrecken.
Mit dem Terror dann der 90er Jahre nahm man Abstand, man war enttäuscht. Man hat versucht, diesen Impuls, der da ausgegangen war, in anderer Weise fruchtbar zu machen für das Nachdenken, wie diese Erneuerung denn ins Werk zu setzen sei. Eine gesellschaftliche, auch eine staatliche Erneuerung. Und daran hat Hölderlin festgehalten.
Wie viele junge Intellektuelle damals zieht es Hölderlin nach Jena, wo neben dem Philosophen Johann Fichte auch der Verfasser des Sturm- und Drang-Dramas Die Räuber historische Vorlesungen hält, Friedrich Schiller. Der hochverehrte württembergische Landsmann vermittelt den frisch gebackenen Doktor der Theologie als Hauslehrer an eine befreundete Familie. Liegt es an Hölderlins rastlosem Charakter, an seiner überambitionierten Pädagogik oder am schwer erziehbaren Zögling? Das Arbeitsverhältnis endet recht schnell. Auch in der akademischen Welt fühlt sich Hölderlin nicht wohl. Überstürzt kehrt er im Frühsommer 1795 heim zur Mutter nach Nürtingen.
Was ist der Mensch? Zu den Pflanzen spricht er, ich war auch einmal wie ihr. Und zu den reinen Sternen, ich will werden wie ihr in einer anderen Welt. Inzwischen bricht er auseinander und treibt hin und wieder seine Künste mit sich selbst, als könnte er, wenn es einmal sich aufgelöst, Lebendiges zusammensetzen wie ein Mauerwerk.
Trennung, Teilung, verlorene und neu zu findende Einheit. Das sind Hölderlins Themen. Während er an seinem Briefroman Hyperion oder Der Eremit in Griechenland arbeitet, diskutiert er mit Hegel und Schelling die Ideen Johann Fichtes. Hölderlin entkräftet in dem kurzen Text Urteil und Sein, dessen Annahme, dass Welt und Ich eine untrennbare Einheit bilden.
Wie kann ich sagen, ich, ohne Selbstbewusstsein? Wie ist aber Selbstbewusstsein möglich? Dadurch, dass ich mich mir selbst entgegensetze, mich von mir selbst trenne, aber ungeachtet dieser Trennung mich im Entgegengesetzten als dasselbe erkenne.
Ungetrenntes Sein lässt sich im Ich also nicht finden. Was aber ist die Quelle oder Wurzel, die die Vernunft zum Denken und Reflektieren anregt? Was kann den ehemaligen Stiftlern die christliche Dogmatik ersetzen? Hegel, Schelling und Hölderlin entwickeln 1797 das sogenannte älteste Systemprogramm des Idealismus, das die Poesie zur Lehrerin der Menschheit erklärt. Die absolute Freiheit aller Geister sei nur durch eine neuartige Religion zu erreichen.
Ein etwas schwieriger Text, aber man sieht auch hier die Suche nach einer Erneuerung, nachdem die alte Religion nicht mehr zu überzeugen vermochte, bricht man auf zu neuen Ufern, zu einer höheren Aufklärung.
Ein höherer Geist vom Himmel gesandt, muss diese neue Religion unter uns stiften. Sie wird das letzte, größte Werk der Menschheit sein.
Aber der Mensch lebt nicht vom Denken allein. Hölderlins zweite Hofmeisterstelle bei der großbürgerlichen Frankfurter Bankiersfamilie Gontard lässt sich besser an. Ihm bleibt Zeit, um am Hyperion zu arbeiten, und er verliebt sich in die Frau des Hauses, Suzette. Die vierfache Mutter erwidert seine Gefühle. Er nennt sie Diotima, nach der antiken Philosophin, die in Platons Symposion Sokrates davon überzeugt, dass nur Eros und Erotik zur Erkenntnis des absolut Schönen führen können.
Aus bloßem Verstand ist nie Verständiges. Aus bloßer Vernunft ist nie Vernünftiges gekommen.
In dem 1797 und 1799 veröffentlichten Briefroman Hyperion verkörpert das Mädchen Diotima das Ideal vollendeter Schönheit. Wie Hölderlin das antike Griechenland grundsätzlich als Projektionsfläche dient. Hier herrschte, so seine Prämisse, noch ein Zustand ursprünglicher Einheit. Die Natur war gottbeseelt, während die Gegenwart des späten 18. Jahrhunderts von Kampf und Zerrissenheit geprägt ist. Aber das, was die antiken Philosophen Hen Kai Pan, das Eins ist alles, nannten, lässt sich, wie schon im idealistischen Systemprogramm formuliert, in der Schönheit, in der Kunst wieder erfahrbar machen.
Weil es diese philosophischen Gründe hat und gibt, die Hölderlin dazu gebracht haben, Dichtung zu machen, ist das philosophisch bedeutsam.
Was und wie er dichtet, sagt der Philosoph Johann Kreutzer. Anders als die Weimarer Klassiker um Goethe und Schiller orientiert sich Hölderlin jedoch nicht an einem apollinisch gedachten antiken Ideal edler Einfalt und stiller Größe. Vielmehr bezieht er sich auf Dionysos, den Gott des Rausches und der Revolution, der aber auch zur Raserei treiben kann.
Sodass diese Begeisterung der Präsenz des Göttlichen, die ja an der Antike geliebt wird, also an Dionysos, dass da, wie heißt es später bei Nietzsche, ein Gott durch uns tanzt, dieser Enthusiasmus, da ist Hölderlin der Erste, der gesehen hat, dass das durchaus ambivalent ist, dass es da auch ein Bedrohungsrisiko gibt, also dass diese göttliche Begeisterung einen auch zerstören kann.
Suzette Gontards Ehemann erfährt von der erotischen Beziehung zwischen seiner Frau und dem Hauslehrer. Hölderlin flieht ins nahegelegene Homburg zum Freund Isaac von Sinclair, einem glühenden Demokraten. Sein Plan, eine Zeitschrift herauszugeben, zerschlägt sich. Ebenso erweist sich die Hoffnung, eine Professur in Jena erhalten zu können, als Illusion. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, wie ein viel zitierter Vers von ihm lautet. Hölderlin konzentriert sich jetzt voll und ganz auf die Dichtkunst. unter dem Einfluss der eigenwilligen Hymnen Pindars und der Sophokles-Tragödien, die er übersetzt, verändern sich sein Stil und sein Geschichtsbild.
Also, was bei Hölderlin wichtig ist, er wird ja so oft so als der Jünglingsbote irgendeiner vergipsten Antike gesehen. Das ist genau umgekehrt. Hölderlin hat von Anbeginn die Antike als einen Erfahrungsort gesehen, wo man was lernen kann, also wo etwas exemplarisch sich zeigt. In der ersten Phase seines Werkes, in der Hyperion-Phase, da ist es teilweise bis zum Kitsch.
Wusstet ihr, was ihr wolltet? Noch weiß ich es nicht, doch ahne ich es, der neuen Gottheit neues Reich. Und eil ihm zu und ergreif die anderen und führe sie mit mir, wie der Strom die Ströme in den Ozean. Und du hast mir den Weg gewiesen. Mit dir begann ich. Sie sind der Worte nicht wert, die Tage, da ich noch dich nicht kannte. O Diotima, Diotima, himmlisches Wesen.
Natürlich knüpft Hölderlin mit dieser Sprache an die Empfindsamkeit des 18. Jahrhunderts an, die Sprache des Herzens, eine sehr emphatische Sprache, wie wir sie auch aus Goethes Briefroman kennen, die Leiden des jungen Werthers. Aber im Unterschied zu Goethe erscheint der Hyperion eher handlungsarm,
meint der Germanist Friedrich Vollhardt. Auch Friedrich Schiller, der den jüngeren Kollegen zunächst fördert, hält dessen hohen Ton für überspannt. Hölderlin jedoch will im Wechsel von poetischer Begeisterung und Nüchternheit antikes Sein und modernes abendländisches Vernunftdenken in einen lebendigen Zusammenhang bringen. Ganz im Sinne Kants, der fordert, dass Dichtung den Gesetzen von Kunst und Natur genügen muss.
Schöne Kunst muss als Natur anzusehen sein, obwohl man sich ihrer zwar als Kunst bewusst ist.
Ende der 1790er Jahre gewinnt Hölderlins lyrischer Stil an Originalität. Er löst sich von Vorbildern wie Schiller und gibt die klassische Reimstrophe auf. Angelehnt an antike Versmaße wie Dithyramben oder sapphische Oden, dichtet er nun in sogenannten freien Rhythmen.
Ihm gelingt es, einen neuen Stil zu etablieren, eine neuartige Lyrik. Sehr schön zu sehen, etwa an dem Gedicht »An den Äther«. Da ist das schon voll entfaltet.
Aber des Äthers Lieblinge, sie, die glücklichen Vögel, wohnen und spielen vergnügt in der ewigen Halle des Vaters. Raums genug ist für alle. Der Pfad ist keinem bezeichnet. Und es regen sich frei im Hause die Großen und Kleinen. Über dem Haupt frohlocken sie mir, und es sehnt sich auch mein Herz wunderbar zu ihnen hinauf. Wie die freundliche Heimat winkt es von oben herab.
Man kennt den Hölderlin-Sound sofort. Und das ist eine bestimmte Form der rhythmischen Strukturierung, also die Musikalität. Und das ist ihm eigen.
Es ist schwer zu beschreiben, was diesen Stilgestus ausmacht. Vielleicht am ehesten, wenn man ihn als in Text gebannte Bewegung beschreibt. Also was bei Hölderlin ganz oft vorkommt in diesen Gedichten, ist ein Bewegungsablauf.
Und auf die Gipfel der Alpen möchte ich wandern und rufen von da dem eilenden Adler, dass er, wie einst in die Arme des Zeus den seligen Knaben, aus der Gefangenschaft in des Äthers Halle mich trage.
Aus einem beschränkten, umgrenzten Raum hinaus, ins Offene, ins Freie. Also die berühmte Formulierung, komm ins Offene, Freund. Eine Bewegung hinaus, auch zu anderen Menschen.
Dynamik statt Stillstand. Hölderlin arbeitet seine Texte immer wieder um. Viele Oden entstehen in mehreren, zum Teil fragmentarischen Fassungen. Welche ist die gültige?
Hölderlin hat das, was er in der Dichtung will, in einem seiner zentralen theoretischen Fragmente auf eine ganz lapidare Formel gebracht.
Der um 1800 entstandene Text trägt den Titel »Über die Verfahrungsweise des poetischen Geistes«.
Worum es ihm geht, ist eine Erinnerung zu haben. Eine Erinnerung zu haben, also nicht bloß sich zu erinnern.
Für ihn zählt der Moment zwischen Rückgriff und Vorahnung. Aus der Spannung zwischen erfüllter Vergangenheit und öder Gegenwart lässt sich, so Hölderlins Hoffnung, ein neuer Sinn, ein neues Sein gewinnen. Eine Zukunft, die sich zunächst sprachlich zeigt. Wozu es allerdings der poetischen Sprachfindung bedarf. Denn dem Subjekt an sich fehlen umfassende Verständigungsmittel, wie es etwa die Hymne Mnemosyne thematisiert.
Ein Zeichen sind wir, deutungslos, schmerzlos sind wir und haben fast die Sprache in der Fremde verloren.
Aber der Dichter kann den Gang des Seins durch die Zeiten beschreiben. Hölderlin deutet in späten Gedichten wie Friedensfeier oder Andenken das Weltgeschehen als einen dynamischen Prozess von Ruhe und Unruhe. Sein Gestus einer erkennenden Gesamtschau des Lebens brachte Hölderlin im 20. Jahrhundert den Ruf eines Visionärs ein. Der Philosoph Martin Heidegger trug wesentlich dazu bei.
Hölderlin ist für mich der Dichter, der in die Zukunft weist, der den Gott erwartet.
Dass Heidegger sich auf Hölderlin berufen hat, also wenn er sagt, der ganze Sinn seiner Philosophie bestehe darin, dem Wort Hölderlins Gehör zu verschaffen, dann ist es eine markige Aussage. Aber beim Antipoden von Heidegger ist es ganz genauso. Bei Adorno steht am Ende der negativen Dialektik der Satz, worum es ihm in der Philosophie geht, ist umzusetzen, was philosophisch in den späten Hymnen der Philosophie voraus ist.
Vom Konformismus, dem Gebrauch, hat Hölderlin die Sprache zu erretten getrachtet, indem er aus subjektiver Freiheit sie selbst über das Subjekt erhob.
Indem er der Sprache eine überpersönliche Aussagekraft zuspricht. Aber Hölderlins Bemühen, bisher Unformuliertes in Poesie auszudrücken, endet auch immer wieder in der Unverständlichkeit. Es treibt den labilen Dichter an die Grenzen und Abgründe des Denkens. Schon im Hyperion beklagt er die Fallhöhe von Stimmungsumschwüngen.
Oh, ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. Und wenn die Begeisterung hin ist, steht er da wie ein missratener Sohn, den der Vater aus dem Hause stieß, und betrachtet die ärmlichen Pfennige, die ihm das Mitleid auf den Weg gab.
Im Januar 1801 geht Hölderlin zu Fuß von Nürtingen in die Schweiz, um seine dritte Hauslehrerstelle anzutreten. Nach ein paar Wochen wird der Vertrag wieder gelöst. Ein Jahr später macht er sich über die verschneiten Höhen der Auvergne auf den strapaziösen Weg zu seiner vierten und letzten Stelle in Bordeaux. Eines Tages kehrt er in zerrüttetem Zustand nach Hause zurück.
Und als er aus Frankreich zurückkehrt in die Heimat, erfährt er vom Tod seiner geliebten Suzette. Und das ist im Herbst 1802 wohl tatsächlich der Beginn seiner Krankheit, der Schizophrenie, wie wir sie heute diagnostizieren würden.
Seine Zeitgenossen zeigten sich vor allem von den späten Hymnen und Gesängen überfordert. Sie schrieben die zwischen 1801 und 1806 verfassten, sprachlich und philosophisch komplexen Werke der Phase des Irreseins zu. Heute jedoch hält man gerade diese Lyrik aus der Zeit, bevor der 37-Jährige nach einer Zwangsbehandlung im Tübinger Klinikum als unheilbarer, geistig umnachteter Pflegling gilt, für Hölderlins Beste. Am bekanntesten ist das 1804 veröffentlichte Gedicht »Hälfte des Lebens«.
Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir! Wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen? Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde?
Wo die große Frage an die Interpreten ja ist, was ist eigentlich zwischen diesen beiden Strophen, der Sommerstrophe, die so wunderbar eine Einheitserfahrung beschreibt, und dann der Winterstrophe, wo am Ende sprachlos und kalt im Winde die Fahnen klirren.
Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen.
Und es ist etwas wie die große Leere in dieser Mitte, etwas, das verloren geht. Und das ist vielleicht die Grunderfahrung des modernen Individuums,
diese Zerrissenheit.
Und die hat bei Hölderlin zum ersten Mal einen poetischen Ausdruck erfahren, den man so recht erst wieder im 20. Jahrhundert in diesem Gelingen, dem poetischen Gelingen, erkennen konnte.
Noch zu seinen Lebzeiten entstand das Bild vom wahnsinnigen Genie. Es war vor allem Wilhelm Weiblinger, der seine Besuche beim kranken Dichter literarisch verarbeitete und den Blick auf dessen Geisteszustand lenkte. Hölderlin lebte noch 36 Jahre, bis zu seinem Tod 1843 im Tübinger Turm bei der Handwerkerfamilie Zimmer, die ihn liebevoll versorgte. Hin und wieder schrieb er kleine Gedichte, oft gezeichnet mit Scardanelli. 1909 entdeckte der Germanist Norbert von Hellingrad den Dichter wieder. Hölderlins neu publizierte späte Hymnen und Gesänge dienten dann allerdings, vor allem nach 1933, auch der politischen Instrumentalisierung des vermeintlich vaterländischen Sängers.
Diese Indienstnahme Hölderlins, übrigens auch schon im Ersten Weltkrieg, aber das war im Zweiten Weltkrieg natürlich massiv, also wo man mit Feldausgaben, die man den Soldaten mitgab, Hölderlin glaubte, für die NS-Propaganda einsetzen zu können.
Vom konservativen Bildungsbürger bis zum politisch links- oder rechtsdenkenden Ideologen, jeder kann wohl seinen eigenen Hölderlin finden. Im Laufe des 20. Jahrhunderts erschienen gleich drei verschiedene historisch-kritische Werkausgaben.
Also das ist schon einmalig übrigens, diese Konkurrenz. Das ist weder Goethe noch Schiller basiert. Das ist nur bei Hölderlin denkbar und das zeigt, dass sein Werk ebenso umstritten, was die Deutung angeht, wie als hochfaszinierend wahrgenommen wird.
Hölderlins einmaliges lyrisches Werk beeinflusste moderne Dichter wie Georg Trakl, Paul Celan, Ingeborg Bachmann und viele andere. Noch längst ist nicht alles gedanklich erschlossen, was er hinterließ.
Was bleibet aber, stiften die Dichter.
Sie hörten Friedrich Hölderlin, der kranke Dichter, von Justina Schreiber. Es sprachen Beate Himmelstoß, Franz Petzold und Carsten Fabian. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.